Radio Tux. The German Linux Radio. The German Linux Radio.
Start. Ja, guten Morgen und herzlich willkommen hier vom Linux-Tag 2011 in Berlin. Ich kann dem Thomas da nur halb zustimmen. Ich habe gestern warme Temperaturen hier erlebt in Berlin, aber auch nur, weil ich irgendwie festgestellt habe, es gibt in Berlin tatsächlich Cocktailbars, die ihren Boden mit Sand befüllen und sich dann Beachbar nennen. Ganz hervorragend. Ich komme vom Dorf, ich kenne sowas nicht. Ja, wir sitzen jetzt hier am Sonntagmorgen mit Martin
Schröder.
Samstagmorgen, oh Gott. Es gab übrigens auch Cocktails in der Bar. Guten Morgen, Martin.
Guten Morgen.
Martin, der Thomas hat es ja gerade schon gesagt, du bist der Spezialist für Tech und für LaTeX. Und jetzt musst du mir mal helfen. Ich kenne dieses Wort in dieser Schreibweise eigentlich nur ganz anders. Entweder für Leute, die an Inkontinenz leiden oder die bestimmten, ich sag mal vorsichtig, Vorlieben nachgehen. Aber das ist ja nicht ganz richtig. Es wird ja auch ganz anders gesprochen. Was ist denn um Gottes Willen dieses LaTeX?
TeX ist ein Textsatzsystem, entwickelt von Donald Knuth. Im Jahre 1977 hatte er die erste Idee. Das erste Release, sagen wir mal so die 1.0, gab es 78. Die 2.0 kam dann, das was dann auch mehr Leute benutzt haben, 82. 90 hat er nochmal das von 7 auf 8 Bit aufgebohrt. TeX ist kein WYSIWYG-Programm, sondern wie gesagt ein Textsatzsystem, da programmiert man seine Texte. Das ist im Prinzip ein Compiler. Eine Programmiersprache, Makrosystem, eine makrofähige Skriptsprache, Turing vollständig, hat den Riesenvorteil, es läuft auf praktisch allem, was man heutzutage so irgendwie in der Hand hat, inklusive wahrscheinlich auch die Handys. Die sind jedenfalls signifikant intelligenter als das, was Donald Knuth 1977 irgendwie hatte zum Entwickeln. Und es ist abwärtskompatibel seit 1982. Also die Texte von 82 kann man damit immer noch übersetzen. Es ist frei. So frei, dass es im Prinzip unter einer BSD-ähnlichen Lizenz liegt. Ja. Und man kann damit einfach den perfekten, fast perfekten Textsatz machen. Das und natürlich wunderbare Formeln. Das weil dafür hat er es entwickelt.
Das war jetzt TeX, richtig?
Ja.
Das TeX ist ja noch nicht das, was ich kenne. Also ich höre immer nur
LaTeX. Du kennst immer nur LaTeX.
Genau.
Oder LaTeX. LaTeX ist das, daraus macht man Matratzen und Kondome und sonstige nette Dinge. LaTeX ist Lamports TeX. Das ist ein Makropaket, das auf TeX aufbaut. Das jetzt sehe ich immer noch ein Fragezeichen in deinem Gesicht.
Das heißt, es ist eigentlich eine Art Erweiterung, eine Vereinfachung?
Eine Erweiterung. Also TeX ist halt ein makrofähiger Compiler, Lisp, schwierig zu beschreiben, aber so in die Richtung geht das. Und da ist LaTeX ein Satz von vordefinierten Makros, die man klassischerweise halt am Anfang einmal lädt, beziehungsweise man sagt seinem TeX-Compiler, jetzt lädst du mal den ganzen Kladderadatsch da und dann redest du in Zukunft LaTeX. Und dann hast du eine deutlich vereinfachte Eingabesprache für deine Dokumente und das nennt der normalsterbliche LaTeX. Die erste Version, die Welt benutzt hat, ist von 86. 89 kam dann so LaTeX 2.09, 94 kam LaTeX 2.Epsilon, das was wir jetzt kennen. Und seitdem ist es im Kern sehr stabil, hat sich deshalb auch verbreitet. Und dafür gibt es halt einen Haufen Makropakete und Dokumentenklassen, mit denen du sehr viel machen kannst.
Also quasi die Benutzbarmachung.
Ja, aber LaTeX ist kein eigenes Programm.
Okay.
Da scheitern immer sehr viele daran, die dann sagen, mein LaTeX-Programm ist irgendwie kaputt. LaTeX ist das LaTeX-Kommando ist bei modernen Systemen, so Linux, wo wir her sind, immer nur ein Symlink oder ein Hardlink auf das PDF-Tech-Binary, das dann halt weiß, oh ja, wenn ich als LaTeX aufgerufen werde, dann mache ich mal ein bisschen was anderes.
Okay, jetzt hast du gerade schon mit so ein paar Jahreszahlen umgeworfen.
Ja.
So 77, 82 habe ich gehört.
Ja.
89 hast du dann zwischendurch noch genannt. Das sind ja alles so Jahreszahlen, die sind schon ein bisschen älter. Und ich kann mich erinnern, mir hat schon jemand zu Ende der 90er Jahre erzählt, na, wenn du mal was Großes schreiben willst, dann mach das um Gottes Willen nicht mehr. Da schaffst du 20 Seiten mit und danach geht's kaputt. Mach das nicht, nimm was Vernünftiges, schreib's in TeX.
Ja.
Auch vor 10 Jahren, das ist ja in Computerzeitalter angerechnet, ist das ja Millionen.
Ja.
Ist denn TeX immer noch einsatzfähig? Ist es das immer noch das, was man heute benutzen möchte?
Ja. Also ja, es ist alt. Wir haben letztes Jahr in San Francisco den 32. Geburtstag gefeiert. Da hat man es nochmal geschafft, Donald Knuth und das gesamte Stanford-Team zusammen auf die Bühne zu holen und das zu feiern. Das ist durchaus. Dann hat Donald auch den Nachfolger iTech oder iTex Ping vorgestellt, aber das war eher nicht wirklich ernst gemeint. Ein wunderschöner Vortrag. Tech ist immer noch aktuell, weil Tech ist ein Batch-Formatter. Und wenn du tausendseitige Kataloge setzen willst, dann kannst du das mit nichts anderem. Wenn du einen tausendseitigen Katalog mit vielen Abbildungen oder auch ein tausendseitiges Buch, aber Kataloge ist das, womit ich mich beschäftige, wenn du das versuchst mit InDesign oder OpenOffice zu setzen, dann, also bei InDesign weiß ich's, dann geht das irgendwann einfach sterben und sagt, ich will nicht mehr. Und Tech macht das in 2 Minuten.
Dafür schreibt man dort aber auch tatsächlich reinen Code in diese Batch-Datei oder in diese Skript-Datei.
Da schreibt man dann LaTeX, da schreibt man sich dann ein Programmchen, das LaTeX-Code erzeugt, ja. Aber das ist der eine Anwendungsfall, wo Tech definitiv überlebt. Der andere Anwendungsfall ist immer noch Mathematiker, Physiker, Informatiker, die damit irgendwie ihre Paper schreiben, ihre Diplomarbeiten schreiben oder was auch immer, also da, wo Formeln überleben, oder die klassische Anwendung 100 Seiten, 100 Abbildungen, 100 Fußnoten. Das mal mit was anderem.
Du hast gesagt, da kommt Tech auch eigentlich her. Das ist also eigentlich mal entwickelt worden, um mathematische Formeln abbilden zu können.
Ja.
Vor einiger Zeit. Allerdings sind ja mathematische Formeln noch um einiges älter. Liegt es vielleicht daran, dass die Basis von Tech ganz einfach daher kommt, in etwas, was relativ beständig ist. Also Diplomarbeiten werden wahrscheinlich auch in 50 Jahren noch auf eine ähnliche Weise verfasst, wie sie vor 20, 30 Jahren verfasst wurden.
Das wollen wir hoffen. Jedenfalls werde ich sie wahrscheinlich auch in 20 Jahren nicht auf dem iPad irgendwie zusammenschieben.
Oh, ich kenne Leute, die würden das gerne tun.
Da kann ich mir vorstellen, dass man wunderschön multimediale Dokumente damit auf dem iPad erzeugen will. Aber wenn ich irgendwie auf dieses, ich sag mal, weitgehend zweidimensionale Medium namens Papier oder auch irgendwie einen Flatscreen, so ein Kindle oder sowas gehen will, dann ist das durchaus das Richtige. Historisch ist halt Tech entstanden, als Knuth 77 die Fahnen für die Neuauflage seines zweiten Bandes von Art of Computer Programming sah. Damals war gerade so der Umbruch vom Bleisatz auf die neuen Technologien, optischer Buchsatz. Und er hat einfach, denke ich, gekotzt und gesagt, das kann doch nicht wahr sein. Bleisatz, also Mathe im Bleisatz ist das Problem, das ist richtig teuer. Da braucht man richtige Experten. Und da hatte der Verlag halt gespart, beziehungsweise hat er gesagt, wir nehmen jetzt mal diese modernen neuen Techniken. Und das sah damals einfach scheiße aus. Und dann hat sich Donald Knuth so hingesetzt, so, das kann ja nicht so kompliziert sein, dann mache ich mal ein Programm dafür. Famous last words. 10 Jahre später hatte er dann etwas, was er sagt, wovon er sagte, das ist jetzt fertig, das kann man benutzen.
Okay.
Eigentlich dachte er, das machen seine Studis mal so über den Sommerurlaub.
Hat es funktioniert mit dem Sommerurlaub?
Also als er wiederkam, hatten sie etwas, was durchaus etwas tat, und man sah, dass es deutlich komplizierter ist, das Problem. Und dann hat man so in einem Jahr mit einem Haufen, also mit einer durchaus einer ganzen Menge Doktoranden, hat man sich daran gesetzt und hat eine Version 1.0 gebaut, die tat schon erschreckend gut. Und dann hat man halt nochmal ein paar Jahre weitergearbeitet, und 82 gab es dann etwas, was man eigentlich so benutzen konnte.
Wenn du jetzt sagst, dass das alles so vor knapp, du hast gesagt, ihr habt
30 Jahre.
Vor einigen Jahren den 32. Geburtstag gefeiert, dann ist das Ganze deutlich älter als ich, auch wenn man das nicht sieht. wie sieht es denn aus? Gibt es denn heute noch Weiterentwicklung in Tech?
Ja, durchaus. Tech ist nicht museumsreif und auch nicht tot. Wir sind natürlich immer noch bestrebt, die aktuellen Technologien weiter irgendwie mitzumachen. Das heißt ganz konkret, was sich bei der Fronttechnologie geändert hat. Ich komme gerade aus einem wunderschönen Vortrag, wo die Leute von Linux Libertine freie Fonts vorgestellt haben und was man da so machen kann und was da so die Probleme sind. War halt so in den letzten 15 Jahren, sage ich mal, die Baustelle OpenType. Und was die andere große Baustelle war Unicode. Weil Knuth hat 78, 82 ein Programm entwickelt, das konnte 7-Bit. Das reicht, wenn man in Stanford sitzt und damit Bücher schreiben will. Und das ist die ursprüngliche Anwendung von Tech. Donald Knuth will damit seine Bücher schreiben. Wenn der Rest der Welt das benutzt, ist es schön, aber dann hat er 90 nochmal, nachdem ihn so der Rest der Welt darauf aufmerksam gemacht hat, dass 7-Bit vielleicht ein bisschen wenig ist, 8-Bit. boah. Damit kann man immerhin schon mal so westeuropäische Sprachen halbwegs benutzen, aber inzwischen gibt es ja so diese 16 oder 32-Bit Unicode und das ist bei Tech, Original-Tech macht das keinen richtigen Spaß. Deshalb gibt es inzwischen zwei Weiterentwicklungen, Xetech und Lua-LaTeX. Die können Unicode, die können auch mit OpenType-Fonts umgehen und sie können auch PDF ausgeben, weil das war so die dritte große Baustelle, die uns so seit 90, 95 umgetrieben hat. Weil Tech, wie Donald Knuth es hinterlassen hat, erzeugt ein Device-Independent-Output-Format, das dann von Treibern nach irgendetwas übersetzt werden kann. Klassischerweise macht man daraus PostScript. Nun ist aber PostScript nicht mehr so das, was man irgendwie so auf modernen Rechnern benutzen will. So normalerweise. Weil dazu müsste ich mit GhostScript installieren und das habe ich nicht überall. Der Rest der Welt hat dann so in den 90ern PDF entwickelt und das wollten wir natürlich auch haben. Dann gab es ab 97 PDF-Tech. Das löst das Problem eigentlich und inzwischen ist aus dem PDF-Tech Lua-Tech geworden. It works.
Das heißt, wo wir schon mal beim Output sind, wie muss ich mir das vorstellen, wenn ich jetzt so ein Tech-Dokument, nenne ich es jetzt mal, sagt man dazu noch Dokument oder ist das dann ein Tech-Quelltext?
Dokument.
Okay, wenn ich so ein Tech-Dokument selber schreiben will, wie gehe ich da normalerweise vor? Also im ursprünglichen Sinne müsste ich ja dann einen Text schreiben und den dann tatsächlich mit Tech kompilieren?
Ja. Heutzutage würdest du dir auf deinem Linux-System dafür eine integrierte Entwicklungsumgebung starten. TechShop ist da so die Lösung. Oder wenn man Emacs macht, dann nimmt man Octech. Das soll auch sehr wunderhübsch sein. Da hast du dann ein bisschen Syntaxunterstützung. Also du hast mindestens Highlighting. Du hast auch so Buttons, wo du sagen kannst, ich will jetzt eine Aufzählung. Und dann macht er dir da die Strukturen dafür. Und du hast, das ist für die meisten Leute schon ganz wichtig, du hast Knöpfe, auf die du drücken kannst. Und dann rödelt da im Hintergrund LaTeX oder XeLaTeX oder LuaLaTeX vor sich hin und dann fällt da was raus und bei TechShop hast du dann sogar oben einen Knopf, du drückst drauf, er tut was und rechts hast du einen Previewer, wo dann automatisch das Ergebnis angezeigt wird.
Da hast du schon eine interessante Sache angesprochen. Als ich in der Vergangenheit das erste Mal mit Tech zu tun hatte, das war so 2000 rum, da war ich total entsetzt, weil damals habe ich dann erkannt, dass das nicht ganz so funktioniert wie Word. Das heißt, man kann da nicht einfach fett machen und dann wird das auf dem Bildschirm fett und dann druckt ihr das wahrscheinlich auch so, sondern das ist alles ein bisschen anders, weil dieser Text, den man da tatsächlich schreibt, hat ja mit dem, was am Ende rausfällt, eigentlich vom Aussehen her auf dem Bildschirm gar nichts zu tun.
Ja, wir machen logisches Markup. Also man setzt halt diesen Text und man macht kein Visivik. Noch ein System für Einsteiger, was wahrscheinlich dem GUI-Gedanken noch am nächsten kommt, ist Lux. Da ist jetzt Anfang der Woche gerade die 2.0 rausgekommen. Das versucht so diesem Gedanken wohl sehr nahe zu kommen. Prämisse ist, what you see is what you mean. Du hast immer noch nicht wirklich so das voll interaktive, wie du es bei Word hattest oder bei LibreOffice. Aber es kommt dem sehr nahe. Bei LaTeX ist es halt so, du solltest versuchen, logisches Markup in deinem Dokument zusammenzuschreiben. Also dich gar nicht darum zu kümmern, dass das jetzt fett oder sans serif oder was auch immer ist, sondern einfach sagen, das ist wichtig und dann macht die Dokumentenklasse, die du dafür ausgewählt hast, hoffentlich das Richtige mit diesem wichtigen Text.
Das Konzept findet man heute ein bisschen wieder bei HTML, richtig?
Ja. Das heißt, kommt so aus der HTML, also die HTML-Ecke hat das dann übernommen. Das kann man auch mit den ganzen Office-Systemen, kann man das auch machen. Das nennt sich dann so Dokumentenvorlagen und dann machst du halt nicht einfach fett, sondern du sagst, also du zeichnest halt aus. Das macht nur bei den Office-Systemen keiner, weil die hacken alle irgendwie mal drauf los und machen im Zweifelsfall auch einen Tab, statt irgendwie sauber dem System zu sagen, er soll jetzt einrücken.
Das heißt also, man kann schon so ein bisschen, wenn mir jetzt jemand noch nie Tech verwendet hat, man kann das so ein bisschen mit HTML-Editoren vergleichen, wo man ja heute auch nur noch sagt, ja, hebt das bitte hervor und sich dann auf den Client verlässt, der das dann hoffentlich richtig zusammenbastelt. Ja. Das heißt, wenn man da schon so ein bisschen Erfahrung gesammelt hat, dann wäre der Schritt vielleicht nicht ganz so weit.
Genau. Also ich denke, die Einstiegshürde ist halt ein bisschen, man muss ein bisschen umdenken. Und man braucht das System-Setup ist wahrscheinlich etwas komplexer, als wenn ich sage, ich will jetzt einfach nur LibreOffice installiert haben. Aber es ist, wenn man sich einmal an die Gedanken gewöhnt hat, nicht wirklich komplex. Also wir haben immer wieder Leute am Stand, die sagen, es ist so kompliziert. Und dann haben sie es nicht wirklich verstanden oder man hat es ihnen nicht wirklich erklärt.
Wofür kann man denn Tech heutzutage verwenden? Du hast gesagt, du setzt damit Kataloge, um damit entsprechend irgendwas so zu setzen, wie es richtig ist, in großen Mengen. Mhm. Man kann damit Diplomarbeiten schreiben, Doktorarbeiten schreiben, Bücher.
Briefe.
Aber Briefe, geht sowas mit der normalen Textverarbeitung nicht deutlich schneller, wenn ich einfach nur wie in einer Schreibmaschine runtertippe?
Das mag sein. Was bei LaTeX dann halt sehr schön ist, ist, ich kann nochmal eben eine Adressdatenbank mit einbinden im Prinzip. Das geht sehr hübsch. Und sie sehen einfach deutlich hübscher aus für meinen Geschmack. Aber da mag ich auch vorgebildet sein.
Ja, das muss ich dir aber zum Teil recht geben. Ich habe das damals erlebt. Ich war total erstaunt, was damals schon ging. Das waren so bestimmte Sachen, die Buchstaben, die so ineinander übergingen. Wie so,
Ligaturen.
Bestimmt. ich glaube, damals das F und das I oder ähnliches, die waren damals dann direkt so zueinander geschrieben. Das war damals für mich also Raketentechnik. Das ist allerdings schon ein paar Jahre her. Ich glaube, die Textverarbeitung können das inzwischen auch. Aber da war Tech um einige schneller.
Das können wir seit 1982, ja.
Okay. Das ist dann zumindest so 20 Jahre schneller. Wie weit unterstützt einen denn dieses Tech dabei, etwas zu tun? Also gibt es die Möglichkeit, es ist jetzt vom Arbeitsablauf her ja ein riesengroßer Unterschied, ob ich jetzt einen Brief schreibe oder ob ich eine Diplomarbeit schreibe oder ob ich jetzt einen Katalog setze.
Ja.
Hilft mir Tech dabei, das richtig zu tun? Gibt es da Unterstützung?
Die Frage ist, was brauchst du an Hilfe? Also LaTeX gibt dir, wenn du, ich sag mal so, die klassische Anwendung ist die Diplomarbeit. Den Katalog machen die Leute eher selten. Klassische Anwendung ist, Anwender sind die Wissenschaftler, die im Rahmen ihres Studiums damit ihre Semesterarbeiten und Studienarbeiten schreiben, dann irgendwann ihre Diplomarbeit schreiben, dann ein paar Artikel damit machen, dann PhD und weitere Artikel und dann vielleicht nochmal irgendwelche Folien, also Präsentationen für Konferenzen. Da kommt einem LaTeX insofern entgegen, als es halt logisches Denken ein bisschen fördert. Und
also ich sag mal,
was brauchst du?
Von der Art her des Schreibens ist ja ein Brief etwas ganz anderes als zum Beispiel eine Doktorarbeit. Bei einer Doktorarbeit brauche ich zum Beispiel Fußnoten.
Ja? Die sollte man da machen, ja. Und man sollte einen Literaturapparat einbauen.
Ja, und man sollte sie auch als Zitate markieren, sonst ist man vielleicht seinen Job als Verteidigungsminister wieder los. Hilft einem Tech dabei, das zu tun? Also
Tech überprüft nicht, ob man alles richtig zitiert hat.
Das wäre, dann hätte er vielleicht seinen Job heute noch. Nein, das meine ich nicht, sondern hat man da die Möglichkeit, also Fußnoten setzen geht auf jeden Fall, sonst könnte man
das
keine
Doktorarbeit schreiben. Das geht problemlos. Fußnotenapparate können wir. Du kannst mit Tech, wo es mit Tech dann ein bisschen spannender wird, ist, wenn du irgendwie kritische Editionen machen willst und willst irgendwie 2 oder 3 Fußnotenapparate. Da wird LaTeX dann irgendwie so, kommt man dann relativ schnell an die Grenzen. Aber so für den Normalfall reicht das.
Das heißt, wie macht man das? Man benutzt da Vorlagen oder ist es einfach ein generisches System, das man verwendet, sowohl um einen Brief zu schreiben, als auch eine, ich sag jetzt mal, Diplomarbeit zu schreiben?
Nein. LaTeX hat sogenannte Dokumentenklassen, die halt für die einzelnen, also Article, Report, Book, Letter, die für die verschiedenen Dokumentenklassen verschiedene Befehle im Prinzip zur Verfügung stellen und auch das Layout jeweils anpassen. Also du brauchst bei einem Brief brauchst du beispielsweise keine Kapitel und Sections und Subsections. Also du brauchst klassischerweise keine logische Gliederung. Du brauchst auch in dem Brief eher selten den Literaturapparat.
Richtig.
Wäre vielleicht hin und wieder auch sinnvoll, aber das ist dann doch eher, dann wird's was anderes. Wenn ich den Artikel schreiben will, dann habe ich, wenn ich das mit LaTeX mache, die Befehle für Fußnoten, Literatur, was auch immer, die sind einfach da und die funktionieren. Das kann der. Der kann auch Inhaltsverzeichnisse.
Okay, super. Kann ich das noch erweitern? Also kann ich selber sagen, ich möchte jetzt meine Vorlage, die ich normalerweise für Diplomarbeiten verwende, jetzt noch um eine extra Sache verwenden, weil die ist jetzt was ganz Besonderes und die trifft einfach nicht auf alle zu, aber
natürlich,
ich brauche die.
Natürlich, das ist ja gerade das Schöne bei Tech LaTeX. Das ist alles offen, Open Source, alles frei programmierbar. Es gibt für LaTeX wahrscheinlich irgendwie gut 1000 Erweiterungspakete, die dann, was immer du machen willst, damit machen. Also klassische Anwendung ist, ich sitze an der Uni Dortmund beispielsweise und brauche da haben die irgendwie einen anderen Stil für ihre Diplomarbeiten, brauchen irgendwie was ganz anderes. Dann gibt's dafür, entweder gibt's diese Klasse schon, dann sagt man halt, ich will jetzt eine Diplomarbeit an der Uni durchschreiben. Oder aber man baut sich eine und das ist auch nicht wirklich schwer. Und die sitzt dann halt, die macht dann die Schrift ein bisschen anders, macht irgendwie den Zeilenabstand ein bisschen anders, macht, bietet vielleicht noch ein bisschen mehr Markup für die Titelseite und was immer man da haben möchte.
Das heißt, da kommt der Vorteil der reinen Makro- und Skriptsprache voll zur Geltung, indem man da freie Verfügung genau. hat.
Außerdem hast du dann den Vorteil, den LaTeX eigentlich bietet. In meinem eigentlichen Dokument mache ich nur logisches Markup. Da interessiert es mich nicht, wie die Fußnote jetzt formatiert wird oder wie die Seite aussieht. Und dadurch, dass ich dann oben, dass ich am Anfang des Dokuments sage, du bist jetzt eine Diplomarbeit Uni Loh oder du bist eine Diplomarbeit Uni Karlsruhe, sieht das idealerweise auf einmal ganz anders aus und jeweils so, wie ich das gerne haben möchte.
Mit identischem Inhalt?
Ja. Wollen wir hoffen.
Klingt auf jeden
Fall. Du könntest auch unterschiedlichen Inhalt haben, aber dazu müsstest du ein bisschen mehr in deinem Dokument anpassen. Also aber wenn du unbedingt haben willst, dass die bei Uni Karlsruhe vielleicht, dass du dann einem anderen Prof dankst als an der Uni Doh, weil du willst vielleicht deine Diplomarbeit an beiden abgeben, die sollen das aber nicht wissen, auch das lässt sich machen.
Das heißt, eigentlich die Möglichkeiten unbegrenzt?
Ja. Es ist eine im Kern Turing vollständige Programmiersprache. Das heißt, du kannst damit, wenn du willst, auch mit endlichem Aufwand auch deine Kaffeemaschine steuern.
Jetzt hattest du gesagt, es gibt weit über 1000 Erweiterungspakete und Pakete, die dort integriert werden können, die dein Dokument entsprechend anpassen. Gibt es denn irgendwo eine Übersicht über diese Pakete?
Ja, es gibt das Comprehensive Tech Archive Network, cetan.org. Da gibt es alles, was wir so in der Tech-Welt brauchen an Paketen. Das ist entstanden, das ist ein Netzwerk aus FTP-Servern, das ist so entstanden Anfang der 90er, weil man einfach feststellte, in der Tech-Welt, wir müssen mal unsere Software irgendwie verfügbar machen und es reicht nicht, wenn da nur ein Server in Stuttgart steht, sondern die Leute in den USA und im Rest der Welt wollen vielleicht auch was haben und man muss also den Kram irgendwie hin und her schieben und man muss ihn logisch irgendwie strukturieren, damit man auch was findet und man muss da Suchmöglichkeiten drauf anbieten und so weiter. Das gibt's alles. Kommt von denselben Leuten, die CPAN entwickelt haben, also das Comprehensive Perl Archive Network, wenn das was sagt.
Das heißt, dort sind alle Erweiterungspakete in irgendeinem Paketmanager?
Dort sind alle Erweiterungspakete enthalten. Wenn man sich Tech installiert, dann tut man das heute klassischerweise so, dass man sich entweder also wenn man Linux nimmt, dann ist meist beim Betrieb meiner Distribution schon irgendein Tech dabei oder wird zumindest von der Distribution paketiert. Wenn nicht, kann man sich die Tech Live runterladen. Das ist so die Tech-Distribution für Unix, SUIDE Betriebssysteme und Windows, die wir seit 97 oder sowas entwickeln. Für Windows gibt es dann noch MikTech. Das ist so die Alternativentwicklung. Die bieten beide an einen eigenen Paketmanager, der dann Pakete nachladen kann aus dem jeweiligen Paketarchiv. Also nicht aus dem, also distributionsunabhängig. Und da ist fast alles drin, was man so haben will. Wenn es auf CETAN ist, ist es meist auch bei der TechLive oder bei MikTech drin.
Jetzt sprichst du sehr oft von verschiedenen Tech-Versionen. So für mich als Unbeteiligten klingt das jetzt so ein bisschen so, als wenn Tech eigentlich gar kein Programm an sich mehr ist, sondern eine Definition.
Also es gibt auf modernen Tech-Systemen immer noch ein Programm, das sich Tech nennt und dann wird das Binary ausgeführt, wie Donald Knuth ist, immer noch maintained. Tech hat sich aber im Laufe der Jahre entwickelt, beziehungsweise es haben Leute Weiterentwicklungen von Tech entwickelt und die haben sich einerseits in Form von Programmen entwickelt. Also es gab halt 90 spätestens war Tech fertig, dann kam E-Tech, dann kam PDF-Tech, dann kam C-Tech, dann kam Lua-Tech, die alle die zusätzliche Funktionalitäten bieten. Die letzten halt hauptsächlich im Bereich von PDF und Unicode und OpenType-Fonts und Lua-Tech noch im Bereich der Programmierung. Und andererseits gibt's halt die Schiene, welches Interface habe ich für meine Dokumente. Da habe ich halt LaTeX, das hat sich ein bisschen weiterentwickelt. Und da hat sich seit Anfang des Jahrtausends eine Alternative entwickelt, das nennt sich Kontext. Das ist eine wirklich sehr eigenständige Entwicklung, das ist nicht LaTeX-kompatibel, bietet aber vieles, wo der LaTeXer sagt, das tut weh oder das geht gar nicht, geht mit Kontext sehr schön und sehr, sehr einfach. Es ist halt die deutlich modernere Variante.
Ist das eine gesunde Weiterentwicklung oder eine gesunde Aufspaltung der Tech-Basis oder ist das etwas, was hier so ein bisschen Kummer macht?
Nö, das ist gut. Es ist frei.
Also gut im Sinne
von... Wir wollen doch nicht... Wir haben die Kathedrale, das nennt sich Tech, Das ist das, womit Donald Knuth immer noch seine Bücher schreibt. Und wir haben den Basar drumherum, das ist halt das, was sich an LaTeX-Paketen so entwickelt hat und was es an Engines schon gibt. Und wir haben Kontext als ja so eine Mischung aus Kathedrale und Basar, die halt eine Alternative ist. Das ist also Diversifikation ist gut.
Also genau das, was Open Source ausmacht, was,
genau.
was Open Source Weiterentwicklung und im Zweifelsfall auch ein Open Source Fork ausmacht, trifft hier positiv auf die Programme.
Auf jeden Fall.
Jetzt haben wir einen bestimmten Stand erreicht, nach knapp 32 Jahren oder 33 Jahren. Hast du noch Wünsche, wo Tech hingehen sollte? Was fehlt dir noch? Gibt es noch irgendwas, was Tech noch nicht bis jetzt abdecken kann?
Die wirklich so aktuelle Entwicklung, ich sag mal, der letzten 2 Jahre und der nächsten 2 Jahre ist relativ klar. Das ist nämlich LuaTeX. LuaTeX ist die logische Weiterentwicklung von PDF-Tech mit als Erweiterung Unicode und OpenType-Fonts und das Lua da drin heißt, ich habe eine integrierte Skriptsprache, nämlich Lua. Wenn man sich original in Tech mal versucht hat zu programmieren, dann stellt man fest, ja, das ist Turing vollständig, das geht, aber das tut weh. Weil das ist eine sehr eigen makrofähige Skriptsprache, die halb interpretiert, halb, es ist sehr seltsam für die Normalsterblichen. LuaTeX integriert dafür Lua. Das ist eine hübsche kleine Programmiersprache, die Skriptsprache, die entwickelt wurde, um gerade um sie in irgendwelche Programme einzubetten. Der Interpreter hat kompiliert, glaube ich, 100k Byte. Und LuaTeX entwickelt sich jetzt gerade so, es ist, da ist wirklich, muss man sagen, gibt's jeden Monat, alle 2 Monate eine neue Beta. Wir hatten letztes Jahr auf dem Linux-Tag wahrscheinlich so die 0.5, jetzt sind wir bei 0.7, die 1.0er ist angekündigt für 2012. Da ist sehr viel, was sich noch entwickelt und was sich noch entwickeln wird. Also da ist definitiv die Zukunft. Weil damit kann man dann auf einmal sehr viel machen. Da öffnet sich dann nämlich auf einmal Tech und man kann Tech sehr leicht erweitern oder Alternativen zu den Algorithmen in Tech in Lua entwickeln und dann in LuaTeX benutzen. Ich habe so den Verdacht, ich sehe ein Fragezeichen über deinem Kopf.
Nein, ich habe tatsächlich mit Lua schon mal zusammengehangen, aber wer sich wundert, was Lua ist, Bekanntheit hat Lua dadurch erhalten, dass man das
Interface
von World of Warcraft damit schreiben kann, genau so ist es. Ist mir mal irgendwann untergekommen, deshalb habe ich mich mal mit Lua beschäftigt, also nicht wegen World of Warcraft, sondern nein. Weil damals, nein, ich habe nur 2 Jahre meines Lebens damit verbrannt. Ich bin ja noch jung, ich kann ja noch lernen. Was du öfter genannt hast, sind OpenType-Fonts, richtig? Mhm. Was genau sind das? Mhm.
Was ist denn dieses World of Warcraft?
Das ist böse, das ist wie Apple sagen.
Es läuft vor allem nicht unter Linux.
Oh, das ist nicht richtig.
Doch.
Es läuft, sonst hätte ich nicht 2 Jahre meines Lebens damit verbrannt. Also wenn man mal meint, man müsste sich mit vielen Leuten seine Zeit damit verbringen, irgendwelchen Elfen und Zwergen und Dämonen und Trollen auf den Kopf zu hauen, dann kann man sich mit World of Warcraft beschäftigen. Man sollte sich vorher einen Zeitplan erstellen, wie lange man das tun möchte. Das macht man online und mit vielen Leuten und spielt ein lustiges Spiel und das dauert.
Okay, ich kenne das nur unter dem Spiel Midgard und dann sitzen die alle in einer Runde und machen ein Wochenende ein Meeting und trinken und
das ist Oldschool.
Das ist Oldschool. Das kenne ich noch unter das schwarze Auge. Ich bin genau. Ja meine Generation nach dir.
DSA. Nee, okay. ist das. DSA kennen wir auch, aber.
Ich kenne noch DOD, aber ja.
DOD auch noch, okay. Und aber sowas ist das nur ohne persönlichen Kontakt.
Richtig.
Wunderbar. Ich liebe es. Mach ja. Weiter. Tschüss.
Du hast OpenType-Fonts angesprochen. Was ist denn so besonders daran?
Die Fontwelt, auch da ist halt zu sagen, Tech ist alt. Donald Knuth hat 82 für so ein Textsatzsystem will man ja auch irgendwie die Buchstaben dann auch mal irgendwie sehen. Also man will ja nicht irgendwie nur abstrakt ASCII-Zeichen im Rechner behandeln, sondern man will vielleicht auch irgendwie Punkte auf den Drucker dann kriegen. Dafür hat er damals Metafont entwickelt. Wunderbares Fontsystem, mit dem man wunderbar perfekt Pixelfonts entwickeln kann. Leider hat sich das nicht so richtig durchgesetzt. Der Rest der Welt entwickelte dann erstmal PostScript. Daraus kamen übergeblieben sind noch so die PostScript Typ 1 Fonts. Dann kam Microsoft mit, ach, das ist Adobe, das wollen wir nicht, wir machen jetzt TrueType. Und dann hat man sich 97 zusammengerauft und hat gesagt, okay, so viel Forks sind vielleicht nicht gut, lasst uns mal was zusammen machen, das nennen wir dann OpenType. OpenType Fonts sind ein Containerformat für wahlweise PostScript oder TrueType Fonts mit einem Haufen zusätzlicher Metainformationen, was man denn mit diesen Fonts alles machen kann, was man denn mit den Zeichen alles machen kann. Riesenvorteil ist, sind Unicode-fähig. Also du kannst halt nicht nur wie bei PostScript 256 Zeichen in einen Font kriegen, sondern du kannst 64K, glaube ich, ja, 64K Fonts bauen, was schon wichtig ist, weil es gibt da so östlich von uns, ganz weit östlich, so Menschen, die so ganz viele seltsame Zeichen haben, so China und Indien. Und das ist auch ein Markt. Und da war schlicht das Problem, Tech, so wie es halt Donald Knuth hinterlassen hat und wie man es so Anfang, so um die Jahrtausendwende hatte, konnte eigentlich nur mit PostScript-Fonts vernünftig umgehen. Alles, was man, wenn man da einen OpenType-Font hatte, und den bekam man immer mehr, weil so Firmen wie Adobe oder Linotype, die einem die Fonts verkauften, irgendwann sagten, wir wollen jetzt aber keine PostScript-Fonts mehr machen, sondern wir wollen eigentlich nur noch OpenType, weil das ist gut, das können die Betriebssysteme. Dann musste man ziemliche Verrenkungen, mehr oder weniger Verrenkungen machen, um die mit Tech benutzen zu können. Und das macht keinen Spaß. Vor allem macht das keinen Spaß, weil dann kann man die netten Feature von OpenType, die das halt bietet, auch nicht benutzen. Deshalb hat man dann so ab 2005 Programme entwickelt, die mit OpenType von uns umgehen konnten. Das ist einerseits Xetech, das ist so entstanden auf Mac, was einfach naheliegend war damals. Der Mac kann, Mac OS X kann halt alles, was man so braucht, nämlich es kann Unicode, es kann OpenType Fonts, es kann das Betriebssystem einfach, warum kann mein Tech das nicht? Denn dann baue ich mir halt ein Tech, das das kann. Das wird dann etwas spannend, wenn man solch ein Programm auf Linux portieren will, auch das geht inzwischen. Und parallel dazu wurde halt PDF-Tech aufgebaut, dass es mit OpenType Fonts umgehen kann, und das nennt sich jetzt Lua-Tech. Und inzwischen haben wir auch die Fonts dafür, weil das war natürlich dann die nächste Baustelle. Wo kriegt man dann freie OpenType-Fonts her? Weil die Fonts, die Donald Knuth uns hinterlassen hat, waren ursprünglich erstmal Metapost-Schriften. Wunderschön, aber auch ein bisschen wenig. Und dann kamen halt so Polen und Osteuropäer auf die Idee und stellten fest, da fehlen uns ein paar Zeichen, weil wir haben noch so seltsame Akzente auf und unter unseren Buchstaben. Und da werden dann einfach mehr als 256 Zeichen. Also lasst uns doch mal OpenType-Fonts bauen. Das haben die inzwischen gemacht und das ist sehr hübsch.
Das heißt, das Open in OpenType-Fonts hat nichts mit dem Inhalt zu tun?
Nein, mit dem das Format Open in OpenType-Fonts kommt, glaube ich, daher, dass es a. eine ISO-Norm ist und b. das Format es prinzipiell hergibt, dass du beliebige Beschreibungserweiterungen noch mit einbaust in deine Fonts, die natürlich dann die Renderer irgendwie verstehen müssen. Aber es hält dich wahrscheinlich niemand davon ab, das ist so ähnlich wie PDF, in das Ding einfach noch mehr Informationen reinzubauen, wenn du das entsprechende Programm hast, das das auch verarbeitet.
Und das heißt, in den letzten Jahren war dann die Aufgabe dafür zu sorgen, dass es für diese in der OpenType-Fonts-Familie dann auch tatsächlich freie Schriftarten gibt, die dann entsprechend
Dass es Schriften gibt, das ist die eine Baustelle, und die andere, dass man halt die Programme hat, die damit sauber umgehen können.
Ich kann mich erinnern, irgendwie habe ich letztes Jahr gelesen, dass Ubuntu sehr stolz darauf war, einen eigenen Font unter eine freie Lizenz gestellt zu haben.
Das habe ich auch gehört, ja.
Ja, hat damit aber nichts zu tun.
Naja, Red Hat hat, glaube ich, auch mal irgendwelche Fonts freigegeben. Das ist bei der Tech-Welt nicht wirklich angekommen, weil die Tech-Welt ist, sage ich mal, so in den 2005 Folgen dabei gegangen, hat Computer Modern genommen, hat das nach Latin Modern weiterentwickelt, also viele, viele Glyphen noch weiter zugebaut. Wir können inzwischen im Prinzip alles, was sich so an lateinischen Buchstaben orientiert, also Griechisch und Kyrillisch, ist nicht so die Baustelle. Und hat da halt ein OpenType-Fonts draus gemacht.
Okay.
Ja, dann aktuelle Baustelle da ist, wir brauchen jetzt OpenType-Mars-Fonts. Weil OpenType-Mars ist die nächste Baustelle. Wenn man OpenType hat, dann will man vielleicht auch irgendwie Mathe vernünftig machen. Da ist uns im Sinne von der Open-Source-Welt Microsoft diesmal voran. Sind die Vorreiter, weil die haben sich nämlich so 2006, glaube ich, das als ein Problem erkannt, haben in Stanford angerufen bei Donald Knuth. Du, sag mal, wir haben hier so ein Problem mit Mathe. Willst du uns nicht mal helfen? Hat er gesagt, ja, wenn es danach gut aussieht, dann helfe ich euch auch. Und dann haben die zusammen OpenType Mars entwickelt, also Mathefonts für, wie funktioniert denn bei OpenType Mathefonts? Weil da brauche ich zusätzliche Informationen, wo liegen meine einzelnen Ansatzpunkte, wenn ich so ein riesiges Wurzelzeichen zusammenbauen will, wo baue ich da meine Fortsetzung?
Das heißt, das sind dann Zeichen, die dafür verwendet werden, um diese besonderen Formeln, für die ja Text
bekannt
ist,
genau,
als Grafiken, wie auch immer, zu rendern.
Genau. Da gibt es bisher einen kommerziellen Font, Cambria Mars von Microsoft. Zweieinhalb freie Fonts, nämlich Styx und Asana Mars, glaube ich, ja. Und die Latin Modern Mars ist gerade in der Entwicklung. Also da gibt es jetzt irgendwie seit Anfang der Woche die erste Beta. Und die Tech Gaia Fonts, also so das, was die Weiterentwicklung der GhostScript Fonts ist, kommen nächstes Jahr vielleicht. Also sind in der Entwicklung. Da sind wir sehr aktiv, weil wir natürlich gerne PostScript und gerne Mathe Fonts hätten.
Ich muss das jetzt fragen, wenn es von Microsoft in Auftrag gegeben wurde oder unterstützt wurde, gibt es dann eine Möglichkeit, dass das hinterher tatsächlich der freien Community zur Verfügung steht?
Du kannst diesen Font bei Microsoft kaufen.
Oh, du kannst ihn also kaufen.
Ich sag ja, es ist Microsoft.
Ja, gibt es da auch die Möglichkeit oder gibt es da eine Aussicht, dass es dann auch irgendwann frei gibt?
Cambria Mars? Nein, glaube ich nicht.
Also etwas Vergleichbares?
Ja, natürlich, das haben wir. Das ist halt inzwischen, also Styx und Asana Mars, das, was ich gerade genannt habe, und Latin Modern, das ist alles frei.
Okay, das ist komplett frei, hat also mit diesem...
Styx ist ein Projekt der American Mathematical Society, die ja auch bei Tech sehr involviert sind. Das ist halt die amerikanische Mathematikgesellschaft, die einen Haufen an mathematischen Texten irgendwie regelmäßig rausgeben. Und die haben sich so Anfang des Jahrtausends drin gesetzt und haben gesagt, für wenn wir weiter Mathe machen wollen, dann müssen wir dafür sorgen, dass bei Unicode alle Symbole drin sind, die wir so irgendwie brauchen. Sind dann losgegangen und haben irgendwie über 1000 Symbole gesammelt, weil Mathematiker scheinen eine Maschine zu sein, in die man Kaffee reinfüllt und aus der neue mathematische Symbole rausfallen. Jeder Mathematiker braucht ein eigenes Symbol, ansonsten fehlt ihm was in seinem Leben. Und das haben sie dann ist geschafft, bei Unicode 3 oder sowas um den Dreh die ganzen Symbole in die Unicode-Standard reinzukriegen. Dann brauchten sie noch einen Font. Dieses Projekt verdient so dann auch den Stempel sehr lange Vapor, Beta, was auch immer, woher. Da sind dann 2008, glaube ich, gab es so das erste ansatzweise Release, noch in Form von TrueType-Fonts. Und da entwickeln sich jetzt so langsam OpenType-Fonts. Und für Latin Modern sind wir gerade sehr heftig dabei, das zum Laufen zu kriegen. Wir arbeiten dran.
Das heißt, die Reise von Tech ist noch lange nicht beendet?
Nein, um Gottes Willen.
Es wird aktiv dran entwickelt, es wird immer weiter geschraubt, getan. Die Reise geht weiter.
Ja.
Gibt es irgendjemanden, den du Tech gar nicht empfehlen kannst? Länger als 2 Sekunden nachdenken heißt nein.
Eigentlich nicht. Also es gibt Anwendungen, wo es sehr weh tut, wo es sehr spannend wird. Aber ich würde so, also wenn jemand sehr darauf getrimmt ist, dass er in InDesign irgendwie seine Dokumente entwickelt und da sehr mit DTP, grafischen Effekten und was auch immer rummacht, dann tut's bei Tech mehr oder weniger weh. Und bei LaTeX tut's dann sehr weh und bei Kontext tut es deutlich weniger weh. Da geht mit Kontext erschreckend viel. Aber natürlich gibt es immer noch Anwendungen, wo man sagt, da ist Tech nicht das richtige Werkzeug. Mir fällt auf Anhieb keiner ein, aber ja.
Und du hattest vorhin schon mal erwähnt, diese Frontends, die es jemandem etwas leichter machen, mit Tech 1 sich einzuarbeiten, indem es jemandem viel Arbeit abnimmt, diese integrierten Entwicklungsumgebungen.
Lux, Kyle, so.
Ist also durchaus etwas, wo du sagst, macht das mal, wenn es euch damit einfacher fällt. Ihr müsst jetzt nicht irgendwie in Vi eure Quelltexte dort
tippen. Genau. Selbst für Vi habe ich gehört, gibt es sowas wie Vim-LaTeX, mit dem das dann deutlich hübscher geht. Und ich meine, auch ein Vim macht einem wenigstens Syntax-Highlighting und sagt einem, dass man die richtigen, hilft einem dabei, die Klammern, die man aufgemacht hat, auch wieder zuzumachen. Also das möchte man schon haben. Man sollte nicht unbedingt eine Idee nehmen. Das wäre dann doch vielleicht ein bisschen sehr oldschool.
Okay. Gibt es irgendwas, was ich vergessen habe? Möchtest du noch irgendwas loswerden?
Nö.
Dann würde ich sagen, bedanke ich mich. Vielen Dank, Martin, für dieses tolle, informative Gespräch. Ich werde dann zukünftig auch versuchen, meine Briefe, meinen LaTeX zu schreiben. Ich gebe dir dann mal eine Rückmeldung, ob es geklappt hat.
Tu das.
Bitte. Martin, vielen, vielen Dank.
Danke, gerne.
Und wir geben zurück zu Thomas am Leitstand.
Ich habe nochmal rausgefunden, was so ein Cambria Mars kostet. $35 kann man das kaufen bei
so
einem Shop.
Oh, das geht ja noch. Ist man dann auch dazu berechtigt, das zu veröffentlichen, oder muss man dann noch eine
Pappe? Man kann damit dann seine Schriftstücke erstellen. Du hast dann eine Lizenz zum Drucken.
Na, wenn es dann noch hübsch aussieht, hat sich ja gelohnt.
Ja, ich sage, also $35 zu investieren in seine Doktorarbeit, um dann vernünftige Formeln da zu drucken, finde ich, ist nicht viel angelegt.
Genau, das ist relativ harmlos. Wenn man dann nochmal irgendwie vielleicht die 30, 40 Euro investiert, um bei Dante Mitglied zu werden und aktuelle Software zu kriegen, dann ist das auch gut angelegt.
Okay.
Jetzt hast du Dante gesagt? Jetzt?
Den hatten wir schon, der war am ersten Tag da. Dante e.V., das ist sozusagen der Verein, der dieses...
Deutschsprachige hatten wir in der Vereinigung Tech e.V.
Für Tech, ja.
Genau, dann nochmal 50 Euro für jemanden, der die Fußnoten prüft und die Zitate und dann...
Das wird deutlich teurer.
Wird man auch
Verdammungsminister. Also Ghostwriter kosten richtig Schotter.
Richtig Schotter. Ich kenne, mein Freund ist Ghostwriter und macht das ganz gut. Ja, ich denke mal, das ist ein erträgliches Geschäft, wenn man es denn ganz drauf ankommt, in welchem Bereich man es macht. Ich denke, bei Doktorarbeiten kann man ganz schön.
Das war eine Sendung von Radio Tux, herausgegeben im Jahr 2011. Unter Creative Commons by Non-Commercial Sharealike.de. Lieder sind eventuell anders lizenziert. Mehr Infos auf radiotux.de. Unterstützt von Tarent.
Fairtrade Software.